With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise With People for People.
Hey. Nach einer Stunde Vorgeplänkel.
Ja, voll. Du hast ja gesagt, lass uns mal ein bisschen so austauschen. Wir haben ja eine aktivere Woche gehabt im Sinne von viele Voice Messages ausgetauscht, weil ich ein paar Gedanken hatte, die ich mit dir so teilen wollte und Feedback wollte. Und jetzt hast du mich auch ein paar Sachen gefragt und ja. Jetzt sind wir schon genau eine Stunde am Quatschen.
Und da haben wir gesagt, naja, dann macht es auch nichts mehr aus, dann quatschen wir noch eine halbe Stunde länger und nehmen noch was auf für die Zuhörer, Zuhörerinnen hier, weil wir eigentlich ein cooles Thema hatten, wie wir fanden. Und du sagtest auch, ich habe noch eine Anekdote vorbereitet und die wollte ich hören. Deswegen haben wir gesagt, wir drücken mal auf Record und jetzt will ich was hören.
Genau, wir probieren es mal aus. Wenn es die ersten 15 Minuten Spaß macht, nehmen wir die zweiten dann auch noch auf. Aber das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist ja eigentlich etwas, über das wir auch schon länger sprechen, weil du hast ja vor einigen Monaten oder sogar Quartalen, kann man sagen, einen Schritt gemacht, den ich noch nicht gemacht habe, ganz bewusst nicht gemacht habe. Nämlich, du hast eine Firma gegründet und bist quasi Entrepreneur und hast damit natürlich eine ganz andere Verantwortung auf deinen Schultern. Und darüber habe ich auch oft dich gefragt, wie fühlt sich das an, wenn du ganzheitlich dann verantwortlich bist und gucken musst, dass auch die Kohle reinkommt, dass die Aufträge reinkommen etc. Weil das ist etwas, wogegen ich mich bewusst entschieden habe. Und die passende Anekdote dazu ist wie folgt. Wenn du in die Leben von Einwanderereltern reinguckst, dann wirst du immer sehen, dass immer die Neigung da, sich selbstständig zu machen. Weil Leute, die einwandern in ein Land wie Deutschland, wo man die Sprache noch nicht kann und die Ausbildung auch nicht anerkannt wird, hast du eigentlich nur die Möglichkeit, selbstständig zu sein. Also alles von Obstverkäufer über Gebäudereinigung, über Franchise-Nehmer für irgendwelche Ketten, kannst du ja alles Mögliche machen. Und ich habe mein Leben lang als junger Mann, als heranwachsender Teenager und so weiter gesehen, wie das Leben eines Unternehmers ist und habe da eher Abstand genommen dazu, weil ich dachte, das ist kein Leben mit Konstanz und du hast irgendwie viele Sorgen und das Thema Firma ist dann auch am Wochenende am Esstisch dabei und so weiter. Und die Anekdote ist wie folgt. Ich habe mal vor einigen Jahren gesessen im Wohnzimmer bei meinem Schwiegervater. So ein Freund von meinem Schwiegervater war da. Und der hat mich dann folgende Frage gestellt. Welche Firma hast du denn gegründet? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar keine Firma gegründet.
Was?
Ich bin Angestellter. Und da hat er mich mit ganz großen fragenden Augen angeguckt. Ja, wie? Du bist Angestellter. Warum denn das? Und der hat das so ein bisschen despektierlich gesagt, ja. Der Typ kam aus Pakistan. Also der hat auch in Pakistan gewohnt, ja, zum damaligen Zeitpunkt. Und hat er so gemeint, da, wo ich herkomme, wird jeder, der was Gutes machen will, wird sich selbstständig machen und eine Firma gründen. Und dann habe ich gemeint, ja, und da, wo ich jetzt bin, in Deutschland nämlich, wo ich geboren wurde, ist jeder, der gescheit ist, gescheit genug, dass er angestellt wird. Und dann musst du dir die ganzen Sorgen nicht machen, die du halt als Selbstständiger hast, ja. Und irgendwie hat sich damals bei mir im Kopf so dieser Mechanismus entwickelt, dass ich mich gefragt habe, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile des Angestelltenseins? Gibt's ja auch Nachteile, klar. Und was sind die Vor- und Nachteile, wenn du Gründer bist oder selbstständig bist, was aufgebaut hast?
Da kommen jetzt ganz viele Ideen bei mir hoch gerade. Ich versuche mal ein bisschen was zu erwidern, beziehungsweise darauf einzugehen, was das gerade bei mir macht. Beziehungsweise, wenn ich dich gerade anschaue, ja, wie du dich gerade auch gibst und sagst, hey, ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie du da saßt und das dann angenommen hast und dann, hey, Moment mal, nichts habe ich gegründet und das dann als quasi schon als Kritik aufgegriffen wurde. Weil du bist ja eigentlich ein Gründer im Angestelltenverhältnis. Ja.
Stimmt, ja. Also
von deinem Mindset und von deiner Risikobereitschaft bist du ja untypisch für den regulären Angestellten, der hier, dass der in Angestelltenposition kommt, um dieses Risiko zu scheuen. Ja. Und du machst das aus anderen Gründen eigentlich. Ich glaube, deswegen bist du auch erfolgreich und auch glücklich in dem, was du machst, weil du dir die Freiheiten eines Entrepreneurs nimmst und das versuchst zu integrieren in deine Angestellten-Situation. Dann habe ich gesagt, bin ich eigentlich das Gegenteil davon? Also umgekehrt, bin ich eigentlich der Entrepreneur, der versucht, irgendwelche Angestellten-Strukturen damit reinzubringen oder zumindest die Sicherheit noch zu bewahren. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen. Aber mir kam dann der Gedanke, um ein bisschen zu springen. In Pakistan, wie in den USA, wie in anderen Ländern, bist du als Gründer eines Unternehmens ganz anders angesehen als in Deutschland. Das fällt mir fairerweise jetzt erst auf, wo ich selber in dieser Position bin. Das fängt an mit, wie wirst du wahrgenommen, wenn du auf irgendwelchen Veranstaltungen bist, ja, wo ich ja netterweise immer noch eingeladen werde, aber da steht dann bei mir immer noch Ex-Roche drauf oder so auf dem Namensschildchen. Und ich denke, ja, könnt ihr mal bitte, also schöne Firma, aber bin ich ja nicht mehr, könnt ihr mal eine jetzige Firma draufschreiben. Oder bei einer Bank, da wirst du dann im Internet nicht mehr angeschaut, ja, wenn du nicht gerade angestellt bist bei einem großen Konzern. Und selbst bei der Familie, ja, also nicht bei meiner engen Familie jetzt hier, aber wenn ich mal so die Generation meiner Mutter und Eltern anschaue, dann ist da, ja, eigenes Business gründen, bist du sicher, warum machst du das denn genau? Ich nenne es mal, versuchen einen doch noch so zu retten irgendwo. Ja, während in den USA, ich meine, das kennst du ja auch, dann, hey, yeah, you founded a company and what are you doing? Und da wirst du direkt eingeladen zum Essen, zum bisschen quatschen. Was machst du denn so? Und im Zweifel kriegst du Geld hinterher geschoben, weil jemand die Idee cool findet. Also ganz anders angesehen. Und das gibt dir so einen Anreiz, glaube ich, auch zu überlegen, wie nutzt du deine Zeit? Wo nutzt du deine Energie? Wo kommt die eigentlich her? Das sind so die Gedanken, die mir kommen bei deiner kleinen Anekdote da gerade.
Also super spannende Punkte, die du bringst. Und ich würde aber sagen, du hast diese Grenze in Deutschland auch. Also wenn du nach Berlin gingest, da hättest du wahrscheinlich auch viel mehr Leute, die sagen, ah cool. Und wenn da dann einer kommt und sagt, ja, ich arbeite irgendwie für Roche oder ich arbeite für einen Daimler, würden die sagen, was bist denn du für ein Oldschool-Typ, so nach dem Motto. Ja, ich meine, das ist vielleicht auch eine Generationenfrage, Andi. Wenn du jetzt jemanden fragst, ein Boomer ist, ja, der sagt, ja, ja, solide, oder du bist angestellt beim Land Hessen oder sowas, ja, ist auch irgendwie super. Für mich ist es dann eher so, die erste Reaktion ist dann eher, okay, also he or she is playing it safe. Also die Person möchte keine Risiken eingehen. Ich glaube, dass sich das ändern wird und zwar auch sehr rasch ändern wird. Also Menschen, die ein bisschen risikofreudiger sind oder gestalten wollen, suchen sich dann ein Umfeld, in dem sie das dann auch machen können. Und ich glaube, dass diese typischen großen Konzerne in Deutschland das früher vielleicht mal waren, aber heute nicht mehr sind. Also die haben sich ja auch verändert. Und die andere Reaktion ist, in Deutschland macht sich ja auch die Unzufriedenheit breit über Complacency, also über Dinge so bewahren, wie sie sind. Weil das ist so ein bisschen der Nokia-Moment, ja, den viele auch irgendwie kommen sehen. Wir sind zu veränderungsresistent, ja. Da brauchst du dann auch dieses andere Mindset, dass du sagst, ich gehe ein bisschen Risiko ein und gestalte.
Ja, schön. Aber eigentlich ist unser Thema ja damit nur indirekt zuvorkommen, weil wir vor ein paar Wochen gesagt hatten, ich glaube, ich war gerade im Urlaub, Pfingstferien gibt es ja hier in Bayern, und wir gesagt hat, wie machst du das jetzt eigentlich als Selbstständiger im Urlaub? Und haben wir gesagt, naja, wie geht man generell eigentlich mit Urlaub um? Als Führungskraft, als Selbstständiger, als Gründer, wie viel Urlaub gönnst du dir? Was machst du im Urlaub eigentlich wirklich? Und darüber wollten wir uns austauschen, weil wir da ja Erfahrung gesammelt haben. Und da spielen diese Rollen, aber auch die Haltung ja eine große Rolle dabei.
Also ich würde gerne anknüpfen an meine Anekdote von vorhin. Ich habe ja gesagt, dass ich habe nochmal nachgerechnet, das ist bestimmt 10 Jahre jetzt her oder noch länger, als dieser eine Onkel da mich gefragt hat, hier, was hast du für eine Firma gegründet? Das hat damals bei mir so ein Denken ausgelöst, das bis heute anhält, wo ich mich immer frage, wie ist das Leben eines Selbstständigen versus eines Angestellten? Und ich habe mir damals gedacht, ich habe diese Entscheidung ja auch bewusst mit Bobina getroffen. Wollen wir Selbstständige sein? Weil das könnten wir uns auch vorstellen, dass wir gemeinsam eine Firma gründen, die hochziehen und so weiter. Aber wir haben uns beide für ein Angestelltenverhältnis entschieden damals. Warum? Weil ich glaube, du hast in beiden Szenarien Vor- und Nachteile. Also der Vorteil, ganz plakativ gesprochen, als Selbstständiger ist, Also erstmal, du machst deutlich mehr Kohle. Also ich sehe das an allen Selbstständigen, die ich kenne. Ja, also früher oder später, after the crunch time, ja, da kannst du richtig Kohle machen. Das zweite ist, du bist frei. Ja, du kannst deine Entscheidungen selbst treffen, in welchem Umfang du wachsen willst, in welche Industrien du gehen willst, wie du was machen willst, wo das dein Büro sein soll, etc. Das dritte ist, das hat natürlich auch einen ziemlich großen Purpose. Wenn du sagst, ich habe selber was aufgebaut von null, das ist ein gutes Gefühl, denke ich mal. Also ich rede ja viel mit Leuten, die das gemacht haben und ich glaube, da ist auch viel Stolz dabei. Und die Nachteile sind auch gleichzeitig die Vorteile von einem Angestelltenverhältnis. Ein Nachteil ist, ich glaube, wenn du eine Firma hast, denkst du Tag und Nacht dran. Das ist einfach so. Du bist ständig im Kopf dort. Das heißt, du kannst kaum abschalten oder dich mal entfernen, auch im Urlaub nicht, auch am Wochenende nicht. Und das Zweite ist, ich glaube, so echte Freiheit hast du nie, weil du hast das Finanzamt, du hast irgendwelche Behörden, irgendwelche Regularien, Auflagen, die du erfüllen musst, speziell in Deutschland. Du hast Mitarbeiter, ja, um die du dich kümmern musst, und zwar end-to-end. Ja. Du musst plötzlich dich um Dinge kümmern, von denen du gar nicht wusstest, dass es die gibt. Im Angestelltenverhältnis kümmern sich ja ganze Abteilungen um diese Dinge. Und dann, wenn du selber eine Firma gegründet hast, merkst du erst, oh shit, das gibt's ja auch noch. Und last but not least, ich glaube, Arbeit ist nicht alles. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil im Leben, speziell in Deutschland. Aber wenn du guckst, wie viel Zeit du netto als ein Founder oder Selbstständiger in deine Firma steckst, also das muss schon deine Lebensphilosophie sein, dass das funktioniert.
Vielleicht mal auf deine Vorteile gerade. Ich sehe, dass du da in einer Bubble unterwegs bist, die so nicht ganz meine Realität widerspiegelt zumindest. Ja, weil ich mit sehr vielen Leuten spreche, die auch selbstständig sind. Vielleicht muss man unterscheiden, Selbstständigkeit und eine eigene Firma gründen, die vielleicht auch ein bisschen skaliert und größer ist oder werden kann. Weil ich doch extrem viele Freelancer sehe, die jetzt nicht exorbitant viel Geld machen. Im Grunde sich jetzt, vor allem jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren, die im Grunde auch da schauen, dass sie über Wasser sich halten können mit dem, was sie tun. Es gibt Ausnahmen, aber ich würde mal schätzen, von den Leuten, die ich jetzt gerade treffe, sind 20%, die es direkt zugeben und sagen, boah, schwierig. Ja, also jeden Monat für Monat oder vielleicht mal ein halbes Jahr Durststrecke und so. Und das versuchen sie dann wieder reinzuarbeiten. Was den Effekt hat, dass du, wenn du Aufträge hast, alles annimmst. Ja, und die dann in dieser Zeit sich überlasten oder bewusst überbuchen, weil sie sagen, danach kommt wieder eine Flaute und das muss ich vorgebaut haben. Deswegen diese Zeitaspekte, die du genannt hast, vollkommen richtig. Dieser Erfolg, glaube ich, kommt nicht zwingend immer damit einher. Und auch diese Freiheitsgrade, hast du ja auch richtig gesagt, der ist bedingt da. Ich habe ja das Glück, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Ja, und deswegen kann ich da meinen Prinzipien auch folgen. Ja, und kann auch mal sagen, mit dem Kunden, mit dem kann ich nicht arbeiten, mit dem will ich auch nicht arbeiten. Das tue ich dann auch nicht. Ja, und das kann ich mir dann rausnehmen irgendwo. Aber das kannst du nicht, wenn du gerade sagst, das ist mir nicht so wichtig oder im Zweifel brauche ich das Geld. Ja, das ist, glaube ich, auch schon nochmal ein Thema. Aber der Faktor Zeit, bei dem, da kulminiert sich das Ganze, wie du richtig sagst. Und das würde ich immer bestätigen, wenn du was aufbaust, weil du entweder super dran glaubst oder wie das andere Beispiel, weil du die Sorge hast, danach keinen Anschlussauftrag zu bekommen. Also das eine ist eher aus, ich nenne es mal, positiven Antrieb und das andere ist, da siehst du einfach zu viel Risiko drin. Und bei beiden bist du ständig mit dem Kopf dabei, ständig am Arbeiten. Ich sehe es ja bei mir auch, dass ich dann teilweise, ich brauche nicht so viel Schlaf oder was, ich brauche nicht, ich schlafe nicht so viel, sagen wir es so rum. Wenn ich dann aufstehe und noch keiner wach ist, dann gehe ich laufen mit dem Hund und dann sitze ich da. Anstatt was zu lesen oder mich doch versuchen wieder hinzulegen, ja, dann mache ich was, dann arbeite ich doch glatt was, ja, weil ich Bock drauf habe, weil ich denke, ah, hier kannst du noch was einbauen in das Produkt hier oder kannst du noch einen Kundenbrief schreiben oder da noch was, deinen Mitarbeiter noch mal vielleicht was vorbauen, also nicht, dass du den aus dem Urlaub schreibst, aber dass du es schon mal anregst für dich selber in dein Journal schreibst oder sowas. Also die Zeit, die ich mit Arbeit verbringe. Mareike sagte immer wieder, hey, mach mal eine Zeiterfassung. Ja, du wirst sehen, dass dein Stundenlohn massiv runtergegangen ist. Ja. Klar, freiheitsmäßig bringst die Kinder morgens zur Schule, kannst sie abholen, wenn du nicht gerade unterwegs bist. Und das klappt wirklich gut. Aber das ist ja ein Trugschluss, dass das wirklich freie Zeit wäre. Du verschiebst die halt nur auf Rande am Tag, wo die anderen Leute, normale Menschen, schlafen. Das muss man schon berücksichtigen.
Also du sagst, da ist mehr Flexibilität da, wenn du quasi dein eigener Chef bist. Aber das heißt nicht, dass du jetzt weniger arbeitest. Im Gegenteil. Das würde ich bestätigen. Also alle Leute, die ich kenne, die selbstständig sind oder eine eigene Firma haben, würde ich genauso beschreiben, dass die flexibel sind, aber eigentlich ständig arbeiten. Und dass das Arbeiten dann auch, das ist vielleicht auch ein Nachteil noch, das ist Teil ihrer Identität. Die Firma ist erst recht ein Teil deiner Identität, wenn du sie selber gegründet hast. Und ich habe auch einige Leute jetzt erlebt, zum Beispiel bei MHP, einer der Gründer, der Ralf Hofmann, der ist ja irgendwann raus und ich glaube, dem ist das schwer gefallen, diese Firma loszulassen. Ich habe das auch an anderen Beispielen gesehen, dass das dann wie so ein Kind ist von dir, dass du dann loslassen musst.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Ja, absolut. Und wenn wir auf, sei es jetzt Urlaub oder Zeit oder wie wichtig sind die verschiedenen anderen Komponenten gehen, das muss schon bewusst jemandem sein. Ne? Und wie du sagst, das ist eine Abwägungsgeschichte, zu sagen, wie womit fühle ich mich vielleicht insgesamt wohler auch. Ne? Und das kann man ja für keinen beantworten, weil klar, wenn du angestellt bist, auch da, wenn du Zeit mehr mit deiner Familie hast, aber dich der Job so stresst, weil du dich nicht entfalten kannst, weil du vielleicht nicht das genau machen kannst, was du tun möchtest. Da sehe ich ja auch, und da kennen wir auch genügend andere Angestellte, die einfach in einem Umfeld arbeiten, das krank macht, ne? Und die nicht den Weg draus bekommen, auch wenn wir es ja auch häufiger leicht sagen, dann geh doch, oder was hält dich denn da zurück? Du wirst ja nicht mit der Pistole da gehalten, aber das ist von uns aus leicht gesagt, wenn jemand diesen Zwang hat, im risikofernen Raum zu bleiben, der Firma zu bleiben, die im Zweifel dich bis zur Rente füttern soll, was Trugschluss ist, dann kannst du da natürlich auch viel Zeit haben, aber die Zeit, die du eben in der Firma verbringst, die macht dich kaputt. Ja, insofern ist eine Zeit auch nicht das einzige Messkriterium.
Ich habe zwei Reaktionen auch für unsere Zuhörer, wie man das Thema für sich vielleicht lösen kann. Ich habe für mich was rausgefunden, was gut funktioniert. Das eine ist, ich glaube, man muss sich selbst folgendes Modell mal klar machen. Es gibt ja dieses Comfort Zone, Panic Zone und Risk Zone Modell. Also wie so eine Zwiebel, ja, mit drei Ringen. Ganz innen im Kern ist die Komfortzone. Die ist schädlich für einen, weil da wirst du faul und bleibst vermutlich unterhalb deines Potenzials, was Entwicklung angeht. Genauso schlecht ist aber der ganz äußere Ring, der Panikring, weil da bist du ständig mit Bluthochdruck und Stress hast du da zu kämpfen und das ist genauso schlecht, weil da kannst du auch nicht deine Leistung abrufen. Gut ist die Zone in der Mitte und die heißt nicht Norm Zone oder Ideal Zone oder irgendwie sowas, sondern die heißt Risk Zone, Risikozone. Also ein Basisrisiko zu haben, ist das Richtige. Und das finde ich irgendwie total interessant, dass unser Default in Deutschland ja ist, gar kein Risiko zu haben. Aber das ist eigentlich nicht das richtige Mindset, sondern das ist eigentlich das falsche Mindset, weil dich das irgendwie träge macht und nicht Richtung Potenzial führt. Also das ist das eine. Und die zweite Frage, die mir auch immer wieder geholfen hat, ist, wo funktionierst du denn als Individuum am besten? Weil ich habe diese Frage ja oft gestellt bekommen, vom Schwiegervater, von meinem Bruder, hey, warum machst du dich nicht selbstständig oder warum kommst du nicht zu uns? Und meine Antwort darauf ist, ich weiß, wie ich gut funktioniere. Und ich muss in meinem Hinterkopf das Gefühl haben, ich muss mich nicht um Geld kümmern, sondern das Geld, das wird kommen. Ich werde jetzt nicht irgendwie ein Millionär, aber mir geht's sehr, sehr gut. Alle Dinge, die ich irgendwie brauche, die habe ich. Und ich kann mich auf das konzentrieren, was ich kann. Du hast vorhin was wirklich Cooles gesagt, das habe ich noch nie so gesehen, aber ich glaube, das stimmt. Wahrscheinlich könnte ich von meinem Mindset oder von meiner Art her sehr, sehr gut selbstständig sein. Ich will das aber gar nicht. Ich will eher nur die Sachen machen, die mir wirklich Spaß machen und das andere am besten nicht machen. Und definitiv, also auch mein Kienbaum Assessment hat genau das gezeigt. Ich bin jemand, der so ein bisschen draufgängerisch ist, ja. Aber ich glaube, wenn du bei einer alten deutschen Firma oder auch in einem Mittelstand jemanden wie mich reinsetzt, kann das ganz cool sein, weil ich halt vielleicht anders denke als viele, die da arbeiten. Und dieses Feedback habe ich auch oft bekommen, dass es gut tut, das eine andere Sicht zu haben, wo jemand vielleicht ein bisschen risikofreudiger ist.
Ich frage mich gerade, was passieren würde, wenn ein Unternehmen nur so ein Mindset hätte. Funktioniert das? Brauchst du die Balance oder brauchst du sie eigentlich nicht? Würde das sogar super gut funktionieren?
Ja, also das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Wie wäre es, wenn mehr von meiner Sorte da wären? Also ich glaube, in Firmen brauchst du immer eine Balance. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, 90% Leute hast, die eher sagen, es soll alles bleiben, wie es ist und dann komme ich dazu, dann ändert sich ja nichts. Du brauchst eigentlich eine kritische Masse an Menschen, die sagen, hey, wir sind neugierig, wir wollen nach vorne marschieren, wir wollen hier was ausprobieren. Das ist ja auch bei Kotter so, ne? Bei Change, du brauchst ja diese kritische Masse oder ein winning Team, was einfach mal was Neues aufzeigt. Wenn du das nicht hast, dann brauche auch ich da nicht hinzugehen. Das heißt also auch, wenn eine Firma jemanden wie mich einstellt, dann muss der Wille da sein, was zu verändern. Weil sonst werde ich irgendwann frustrieren und die Firma natürlich auch. Weil ich bin jemand, der nicht das Bestehende verwalten will.
Ja, und du gibst den Rat ja auch zum Suchen der eigenen Werte und was treibt einen voran, was ist dein eigenes emotionales Muster auch, ne? Was du hast eine bewusste Entscheidung getroffen, versuchst im Grunde aber ja das Beste aus beiden Welten rauszuholen, aber deinen Wert bezüglich Sicherheit, jetzt gar nicht wegen Risikoentscheidungen, sondern in dem Fall eine strukturelle Sicherheit, die dir ermöglicht, im Kopf frei zu bleiben, das höre ich da so raus, das war eine bewusste Entscheidung und die hilft dir jetzt einfach im Balance zu bleiben. Ja, und das ist gar nicht so leicht für viele. Und da würde ich auch bestätigen und befürworten, diese Suche voranzutreiben für dich selber. Ja, was leitet mich eigentlich wirklich, was ist eigentlich Druck für mich? Ja, wo entsteht der und wo ist der negativ, wo ist der positiv? Ja, die Risikozone, nehme ich die als Druck negativ wahr oder als Druck, der mich zum, wie sagst du schön, unter Druck werden Diamanten geformt, zum Positiven beflügelt. Ja, das finde ich, stellen wir uns vielleicht auch manchmal zu wenig, um dann, ich meine, wir hatten das eigentlich oberflächliche Thema, wie gehen wir mit Urlaub um, aber im Grunde geht es nicht um Urlaub, sondern wie gehe ich einfach mit der inneren Haltung, mit den Dimensionen um, die mich da umtreiben in verschiedenen Kontextsituationen.
Also ich glaube, das ist die entscheidende Frage und für mich habe ich irgendwann mal vor langer Zeit reflektiert und mir die Frage gestellt, wann performe ich am besten? Und die Antwort für mich ist, ich performe dann am besten, wenn ich nicht mir diese Frage stellen muss, wie kann ich jetzt diesen Monat meine Rate zahlen oder. Der Trade-off, den ich dann habe durch die Stabilisierung des Angestelltenverhältnisses ist, dass ich keine Riesensprünge machen kann. Ja, es sei denn, gut, du machst irgendwie Riesensprünge in einem Unternehmen, aber das ist ja eigentlich limitiert, ja. Oder ich habe nicht die allergrößten Freiheiten zu gestalten, wie jetzt zum Beispiel mein Bruder oder so, ja, oder meine Schwiegereltern. Die haben ja ihr eigenes Business von der Pike aufgebaut, die können gestalten. Aber der Vorteil ist natürlich, dass ich dann am Wochenende oder im Urlaub das Handy zu Hause lassen kann und das tue ich auch. Und das ist Wahnsinnsluxus, einfach im Kopf wirklich frei zu sein. Und ich habe da das große Glück, dass ich einen guten Schlaf habe und auch dann die Sorgen und Themen und Nöte der Arbeit am Freitagabend in die Schublade stecken kann, gefühlt. Und ich brauche das auch für meinen gesunden Schlaf und für auch positive Energie mit der Familie. Und deswegen versuche ich mir immer wieder klar zu machen, Junge, du bist angestellt. Also selbst wenn ich jetzt Leading Executive bin in einer Firma, bin ich trotzdem angestellt, austauschbar, feuerbar, sage ich mal. Und das ist ein richtig guter Reality-Check, der dir auch die nötige Distanz manchmal gibt, die du brauchst.
Ja, das ist schön. Und da kann ich nur befürworten, dass du sagst, nicht jeder Angestellte macht sich das ja zu eigen. Wie viele Leute kennst du oder kenne ich ja auch, die, weil sie von sich selber denken, dass sie so wichtig im Job sind, auch als Angestellter ihr Handy mitnehmen und ständig erreichbar sein wollen und eben, da kann man nur darauf hinweisen mit Leute, die Welt, das Unternehmen wird wahrscheinlich nicht untergehen, weil ihr mal einen Urlaub verbringt ohne Handy.
Ich glaube, manche Leute meinen es ja auch gut, ne? Die wollen dann gewissenhaft sein und so weiter. Ich glaube nur, man sollte, es muss ja nicht diese Wahrheit sein, aber meine Wahrheit ist die, ich bin Angestellter aus ganz bewusster Entscheidung mit den Nachteilen, die das mit sich bringt, dass ich irgendwohin reporte und vielleicht auch Dinge machen muss, die ich nicht für richtig halte. Und ich habe natürlich auch latentes Risiko, ich kann jederzeit ausgetauscht werden, das passiert ja auch. Ich meine, let's face it, jeder, der in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat, hat auch schon gesehen, dass Leute, über die gesagt wurde, der ist nicht austauschbar oder die brauchen wir unbedingt, jeder ist austauschbar. Das sagt ja auch jeder, ne? Aber die positive Seite davon ist umgekehrt auch, dass ich dann, wenn ich weiß, ich bin austauschbar, mir dann auch nicht die letzten Sorgen machen muss, sondern dass ich mir dann denke, hey, last but not least, ich bin Angestellter und ich sollte dann auch die Sorgen in diesem Rahmen belassen. Natürlich muss ich jetzt in meiner speziellen Situation gucken, klar, ich verantworte jetzt in meiner jetzigen Firma natürlich ein Geschäft mit 180, 200 Millionen Euro Umsatz. Das ist nicht nichts, klar. Da muss ich auch Entscheidungen treffen, dahinter stehen und das beschäftigt mich auch, klar. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja nicht der Founder. Ich bin nicht der Gründer und da ist auch nicht mein Geld drin. Das ist ja so. Ich krieg monatlich ein Gehalt. Ich bin angestellt, um bestimmte Dinge voranzupushen. Das mache ich auch mit vollem Herzblut. Aber es ist nicht wie bei meinem Bruder, der dann sagt, ich konnte jetzt irgendwie eine Woche nicht schlafen, weil ABC, ne? Ist halt anders.
Und jetzt mal auch nochmal die Lanze für die Gründer hier. Das ist ein Dreieck, was du auch gerne mal ansprichst. Autonomy, Mastery, Purpose. Und wo kannst du das eigentlich maximal ausleben, wenn du deine Firma danach gründest? Also wenn du es schaffst, eine Firma in der Form zu gründen, dass es wirklich deinem Purpose entspricht, wenn du es schaffst, dich mit Leuten zu umgeben, von denen du auch lernen, mit denen du lernen kannst, von denen du lernen kannst, ja, und wenn du dann eine Autonomie dir erreichst, dir erbauen kannst, mit denen du eine Firma lenken kannst, steuern kannst, beziehungsweise ausrichten erreichen kannst und es dann noch schaffst, das ist, glaube ich, das, was vielleicht am schwersten fällt, dir eine Autonomie zu schaffen, indem du ein Umfeld hast, was dich auch auffangen kann, wo du eben nicht dir diese Sorgen machen musst. Du tust es wahrscheinlich trotzdem, weil der Purpose und das so eng mit dir als Person verwandelt ist, das hat halt das Potenzial, extrem positiv zu wirken. Die Volatilität ist halt so viel höher dabei. Du kannst halt dann auf Wolke 7 schweben, wenn das alles zusammenkommt. Aber du hast eben auch das Risiko, dass du abstürzt damit. Und das ist, glaube ich, das, was der Gründer mitnehmen muss, zu sagen, hey, wenn ich dann den Absturz denke, dann lass es lieber sein. Also das wird nicht gut, sondern schau, dass du dieses Potenzial, was du mitbringen kannst, eben eine Firma zu gründen, in dem du maximale Freude und Motivation erlangen kannst, dass du das mitschleppst oder mitbringst.
Also worauf du ja gezielt hast mit Autonomy, Mastery und Purpose, ist ja das von Dan Pink erwähnte berühmte Dreieck, wann Menschen maximal motiviert sind. Ja, wenn diese drei Dinge zutreffen, nämlich dass man autonom ist, Dinge im eigenen Ermessen entscheiden, gestalten kann. Mastery, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, und Purpose einen Sinn hat darin, was man tut, also ein höherer Sinn, dann hat man den höchsten Motivationsstand. Das wird auch Drive genannt von Dan Pink. Und ich würde vielleicht in Deutschland noch als ultimative Bremse Bureaucracy einbauen, weil das muss man hier irgendwie...
Das ist Gegenstück, oder was ist das?
Das ist Gegenstück, genau. Das ist die Bremse, ne, die die Motivation dann stoppt. Aber weißt du, vielleicht muss man auch das ganze Thema Firmengründung versus Angestelltsein auch wirklich im Kontext Deutschland nochmal bewerten. Ich glaube, dieses Land ist wirklich darauf ausgerichtet, dass man Angestellter ist. Weil du hast so viele Themen, ja, angefangen von dieser besagten Bürokratie. Und du hast ja vorhin auch gesagt, vielleicht auch irgendwo Anerkennung, ja. Also du gehst großes Risiko ein, aber belohnt wird das dann dennoch nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn du in die 80er, 90er Jahre in Silicon Valley gehen würdest oder du würdest jetzt nach Dubai gehen oder so. Das sind ja Orte, da ist viel Geld da und da wird auch investiert in Firmen. Oder auch in andere Orte, in Asien zum Beispiel gibt es ja auch Shanghai oder andere Orte. Da, glaube ich, hast du diese Atmosphäre, wo du dann diese Autonomy, Mastery, Purpose und auch das nötige Geld ist und die Leute, die Lust haben, mit dir drüber zu reden, da mit reinzugehen, ja, da hast du das vielleicht noch.
Aber was hält dich da muss ich jetzt gerade widersprechen, weil was hält dich denn davon ab, dass du gerade kannst du eine Firma trotzdem gründen hier und in all diese Töpfe mit reingreifen? Ich spreche auch mit Leuten in den USA und mit in Saudi-Arabien gerade. Ja, und klar ist das von der Lösung her, erstmal sind wir da nicht auf dem Markt, aber why not? Und die Bürokratie, die dich hier hält oder die dich hier hat, wird jetzt nicht so weit gehen, als dass sie super dir einen Rahmen gibt und positive Stabilität. Das ist, glaube ich, der Zug ist abgefahren. Aber du kannst sie ja managen. Ja, in dem Falle gibt es ja Mittel und Wege, die machen dir das Leben vielleicht ein bisschen schwerer. Aber ich habe ja auch meine Melanie eingestellt, ja, meine Employee Number One, die mir rein organisatorisch und finanztechnisch und mit Dingen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, den Rücken frei hält, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, mich von sowas überraschen zu lassen. Ja. Und das kostet natürlich Geld und das musst du dann an der Stelle wieder reinholen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Deutschland ist da, das ist nicht möglich. Ist es anspruchsvoller. Ja. Aber hey, wenn der Purpose da wieder dahinter ist, dann Challenge accepted, würde ich dann nur sagen.
Vielleicht ist es auch ein schöner, schöner Schlussgedanke, dass die Idee so gut sein muss, dass sie dir so viel Bock macht, dass du sagst, ey, dafür mache ich auch in Deutschland die ganzen bürokratischen Hürden und Auflagen,
genau,
mit.
Genau, und im Zweifel gründest du eine Niederlassung in MENA irgendwo da unten in Dubai und steuerst dann irgendwann von da aus. Ne? Also an der Stelle, Navid, du hast hoffentlich noch ein Büro für mich frei, wenn du das hören solltest.
Andi, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Wir sagen gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wie man Leute, die das morgens beim Autofahren hören. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört weiterhin, wenn ihr uns mal Feedback gebt. Ich befürchte, unsere E-Mail-Adresse funktioniert gerade nicht, aber ihr werdet uns schon finden und Kontakt aufnehmen können. Wenn ihr da uns kontaktieren wollt, sind wir da sehr gerne offen für, auch für Themenvorschläge und für Meinungen natürlich. Ich danke euch und gute Nacht.
Gute Nacht auch von mir, und im Zweifel Kontaktaufnahme immer über LinkedIn möglich. Und wenn Themen bisher reinkamen, dann kamen sie bei mir meistens über diesen Kanal. In diesem Sinne, bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.